Mehr als vier Fragen. Der rotarische Podcast mit Florian Quanz.
Und Professor Robert Galler von der Montanuniversität Leoben. Herzlich willkommen, Herr Galler.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Quanz. Freut mich, dass wir heute über ein besonderes Thema sprechen, das wir hier an der Montanuniversität in Leoben betreuen.
Die Freude ist ganz meinerseits. Sie haben den Lehrstuhl Subsurface Engineering an der Montanuniversität Leoben inne. Was darf ich mir unter Ihrem Forschungsgebiet genau vorstellen?
Unter Subsurface Engineering verstehen wir alles, was sich unter Tage befindet. Also ein Forschungsgebiet, das sich auseinandersetzt mit Straßentunnel, Eisenbahntunnelanlagen, aber auch mit großen Kanalanlagen, mit Kraftwerksbauten, die natürlich sehr stark nach Untertage gehen, gerade im alpinen Raum. Dazu gehört aber auch die U-Bahn-Anlage. Und wenn Sie jetzt inhaltlich schauen, was macht man denn hier im wissenschaftlichen Bereich, dann ist das natürlich auf der einen Seite der Bau der Untertageanlagen, das ist auf der anderen Seite der Betrieb der Untertageanlagen und darunter fallen einige Themen. Beim Bau zum Beispiel die Baumethode. Ob es nun die sogenannte neue österreichische Tunnelbaumethode oder die Tunnelbohrmaschinenmethode ist oder ob es Geophysik im Tunnelbau ist oder ob es Fels- und Bodenmechanik im Tunnelbau ist, das gehört alles sozusagen zur Baumethode dazu. Beim Betrieb der Tunnel ist es natürlich die Frage der Sicherheit und im Englischen unterscheiden wir ja hier sehr, sehr gut die Begriffe Safety und Security. Das tun wir im deutschsprachigen Raum nicht so sehr sozusagen diese Trennung nachvollziehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Erhaltung der Tunnelbauwerke, die natürlich den Betrieb der Tunnelbauwerke beeinflusst. Und jetzt ein neues Forschungsgebiet, das uns sehr stark bewegt, ist die Digitalisierung dieser gesamten Komponenten, wo wir natürlich den Bau und den Betrieb jetzt versuchen zusammenzuführen. Und das Ganze machen wir an der Montanuniversität mit einigen Lehrstühlen. Das machen wir in Österreich mit einigen anderen Partneruniversitäten und international auch mit Partneruniversitäten, aber auch Interessensvertretungen. So ungefähr, ich hoffe, es war klar und nachvollziehbar, was wir tun.
Ja, das ist ja wahnsinnig vielfältig, die ganze Thematik, mit der Sie sich an der Universität beschäftigen. Ich weiß, dass Ihre Universität im Zentrum am Berg, am Steirischen Erzberg, eine Forschungsinfrastruktur rund um den Bau und Betrieb von Untertageanlagen betreibt. Was macht diese Infrastruktur so einzigartig?
Ja, diese Infrastruktur ist deshalb einzigartig, weil Sie sie in keiner Stadt unterbringen könnten. Diese Infrastruktur ist angeordnet in einem noch aktiven Bergbaugebiet, aber in einem Bereich dieses Bergbaugebietes, der heute nicht mehr benötigt wird, weil der Erzgehalt dort nicht mehr so hoch ist, dass wir auf die nächsten 40 Jahre gesehen dort Erzbergbau betreiben würden. Diese Anlage liegt auf 1100 Meter Seehöhe. Man kann sozusagen in dieser Anlage alles machen, was Sie in einem städtischen, in einer städtischen Anlage niemals machen könnten. Denken Sie beispielsweise an Bohrtechnologie, denken Sie an Sprengtechnologie. Alleine die Sprengerschütterungen würden natürlich die umgebenden Kollegen dieses Laborgebäudes nicht akzeptieren und vieles andere mehr, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen.
Ist denn der Tagebau, der sozusagen als Nachbar noch vorhanden ist und nach wie vor auch abgebaut wird, ist das mitunter problematisch?
Das ist ein Riesenvorteil. Wir haben ja mehrere Standorte untersucht, bevor wir diesen Standort am Erzberg ausgesucht haben. Für uns war das der entscheidende Vorteil. Dort arbeiten 260 Mitarbeiter in einem aktiven Bergbau, die natürlich entsprechende Maschinen, Werkstätten, Stromversorgung, Wasserversorgung, Wasserentsorgung, alles dort haben. Also ein wesentlicher Vorteil, dass es einen aktiven Bergbau um die Ecke gibt.
Sie haben es vorhin schon in der Einleitung ja erklärt, mit was sich Ihre Universität alles beschäftigt. Also wir sprechen über Eisenbahntunnel, Straßentunnel, über Bergbaustollen. Jetzt weiß ich, dass es tatsächlich auch einen Versuchsstollen in Ihrer Anlage gibt. Nun geht der Bergbau in Europa immer weiter zurück. Wozu wird ein Versuchsstollen heute noch benötigt?
Sie müssen sich das so vorstellen. Wir können in einem Labor Kleinversuche machen. Gerade was unsere Fachbereiche betrifft, können wir Druckversuche machen, wir können Zugversuche mit den Geomaterialien machen. Wir können aber nicht einen Realzustand in einem Labor herstellen, wie sie ihn in einem Tunnel, in einem Stollen zur Verfügung haben. Gehen wir auf das Themenfeld des Vortriebs. Wenn wir also beispielsweise Sprengstoffe weiterentwickeln wollen, dann wäre es doch gut, wenn wir diese Sprengstoffe in einer realen Umgebung ausprobieren können. Einerseits, was also die Sprengerschütterungen betrifft, die ein solcher Sprengstoff hervorruft. Andererseits, was die Gase betrifft, die ein solcher Sprengstoff hervorruft. Das können wir in einem Labormaßstab einfach nicht umsetzen. Gehen wir auf die Fragestellung der Vortriebstechnologie. Eine Vortriebstechnologie könnte sein, wir fräsen, also beispielsweise mit Teilschnittmaschinen fräsen wir Gebirge heraus. Mhm. Oder wir bohren, um Anker einzusetzen. Dann können wir das im Labor erstens aufgrund der Maschinengrößen, die es dafür benötigt, nicht durchführen. Und andererseits aber auch die Realbedingungen in einem Labor niemals herstellen, die wir eben in einer Realumgebung, wie wir sie am Zentrum am Berg eben benötigen. Ja, also geht das ohne Großlabor nicht.
Das heißt, wenn zum Beispiel in Tirol oder in Salzburg ein neuer Tunnel geplant ist, man überlegt, eine neue Vortriebstechnik anzuwenden, dass dann im Vorfeld sozusagen die erst getestet wird, damit man anschließend, wenn sie tatsächlich beim realen Tunnelbau zum Einsatz kommt, auch alle Risiken bereits bekannt und abgewegt sind.
Ja, ich würde sagen, das ist natürlich das wird nicht so schnell vorkommen, dass wir überhaupt bei jedem Tunnel eine neue Vortriebstechnologie sozusagen einsetzen. Es gibt tatsächlich eine Anfrage aus der USA, ob wir eine vollkommen neue Tunnel-Vortriebsmethode im Zentrum am Berg ausprobieren können, aber das ist eine Ausnahmesituation. Mhm. Man kann sagen, die Vortriebstechnologien, und die werde ich Ihnen später auch noch vielleicht ein bisschen darüber erzählen, die sind ja schon da. Unsere Aufgabe ist es, diese Vortriebstechnologien weiterzuentwickeln, jetzt im Zeitalter der Digitalisierung in die KI zu bringen, also künstliche Intelligenz mitzufahren, um mehr über das Gebirge zu lernen, diese Wechselwirkungen, Optimierung der Prozesse, wenn Sie die Vortriebstechnologie ansprechen. Dann ist es eine Optimierung und dann brauche ich nicht für jeden Tunnel was komplett Neues entwickeln. So müssen wir das sehen.
Das heißt, auch da geht es sozusagen, ja, wenn man von Trend sprechen will, dahin, dass künstliche Intelligenz immer mehr Arbeit an dieser Stelle dann auch übernimmt.
Das hoffen wir. Wir sind da, würde ich sagen, in den Startlöchern. Wir haben ein bisschen gestartet. Es sind die Maschinen ausgerüstet mit Datenlockern. Das heißt, wir messen heute ziemlich viel. Aber das ist ja noch nicht künstliche Intelligenz, sondern wir müssen ja aus dem Gebirge lernen, also Wechselwirkung Maschine-Gebirge. Man muss sich das ja so vorstellen, dass Tunnelvortrieb heute eine eher mechanisierte Aufgabe ist. Das ist ja nicht mehr so wie früher, mit Schlägel und Eisen arbeiten wir uns hier durch. Mhm. Sondern eine hochmechanisierte Aufgabe. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, unserer Generation, glaube ich, hier die Wechselwirkung Maschine-Gebirge und das Gebirge ist sehr vielfältig, deutlich zu verbessern und daraufhin dann auch die Maschinenentwicklungen vielleicht voranzutreiben. So muss man das sehen.
Sie haben eine Anfrage aus den USA erwähnt. Dürfen Sie da ein bisschen mehr verraten, was für eine neue...
Da dürfen wir auch für sich nicht mehr verraten. Ich kann so viel sagen, die Vortriebsmethode würde so funktionieren, wie militärisches Gerät funktioniert. Und daher wollen die Kollegen hier nicht viel mehr verraten. Also im Prinzip, sie schießen sich durch den Berg, aber mit ganz gewaltigen sozusagen Impacts.
Okay, und können Sie zumindest skizzieren, wo der Vorteil dieser Methode liegen könnte? Ist man schneller?
Ich sehe genau deshalb haben wir das Zentrum am Berg. Ich sehe den Vorteil noch nicht. Man muss ja ganz klar sagen, wir müssen die beiden Vortriebsmethodologien, also diese neue aus der USA, vielleicht neue aus der USA und die bestehende bei uns, einmal wirtschaftlich vergleichen. Und es ist ja nicht so, dass man einen Vortrieb, dass es in einem Vortrieb nur ums Herausschießen geht, sondern es geht ja darum, den Berg zu stabilisieren. Und jetzt muss man mal schauen, wie genau kann man eigentlich schießen im Vergleich zu den Methodologien, wie wir sie verwenden, weil wir bauen ja schon relativ genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Methode, sie ist vielleicht im Vortrieb schneller, aber dadurch beschädige ich ja das Gebirge auch viel mehr und brauche wahrscheinlich viel mehr Stützmittel. Das ist das Fragezeichen und wir haben angeboten, okay, bauen wir mit unserer Methode und bauen wir mit der amerikanischen neuen Methode, wenn es eine wird, muss man ja so sagen. Das gibt es ja dort auch nur in Kleinstversuchen, haben wir das mal probiert, zumindest was uns bekannt ist. Und dann schauen wir, was wirtschaftlicher ist. Ich glaube nicht, dass das wirtschaftlicher wird. Aber nochmal, warum gibt es ein Zentrum am Berg, wo man es eben probieren kann?
Neben den Versuchsstollen gibt es auch zwei parallel geführte Straßentunnel, die komplett fertig gebaut sind. Für welche Versuche, für welche Zwecke werden diese genutzt?
Ja, ich möchte vielleicht einen Überblick einmal geben, was sind denn so die Fragen, die uns bewegen. Erstens einmal ist es natürlich die Frage der Prognose der Geologie. Wir müssen also in der geologischen Prognose besser werden, wenn wir unsere Bauprojekte optimierter bauen wollen. Und dazu wird es notwendig sein, das Themenfeld der Geophysik weiterzutreiben. Und natürlich kann man Geophysik in einem Straßentunnel jetzt betreiben, weil ich ja die Geologie ganz genau kenne. Und die Frage ist, können wir mit diesen geophysikalischen Methoden jetzt diese Geologie tatsächlich voraussagen? Sie müssen sich das also so vorstellen, wir haben Straßentunnel, wir kennen die Geologie. Und jetzt versuchen wir im Nachgang mit den verschiedensten geophysikalischen Methoden genau diese Geologie zu finden. Das andere Themenfeld, das uns hier bewegt, ist Geothermie. Nicht? Jeder, der sich ein Haus baut, ist heute mit Gedanken Energieversorgung natürlich beschäftigt. Und die Frage ist, können wir in Tunnelprojekten nicht standardmäßig Geothermie mitfahren? In unseren Schalen sozusagen geothermische Elemente einbauen, beziehungsweise die geothermische Tiefenstufe schon mitnutzen, weil wir sind ja schon in einer gewissen Tiefe, wenn wir einen Tunnel bauen und von dort dann nach unten gehen. Dann sind es natürlich Fragen der Materialtechnologie, neue Materialien zu finden. Es geht um nachhaltiges Bauen. Das heißt, wenn Sie heute eine Betonschale bauen, produzieren Sie natürlich relativ viel CO2, weil der Zement in der Produktion natürlich CO2 produziert. Oder Sie verursachen viel CO2, weil Sie Stahl verwenden und dieser Stahl in der Produktion sehr viel CO2 produziert. Und wir versuchen jetzt, die Schalen dünner zu bauen, den Stahl loszuwerden, vielleicht nur Stahlfasern, Kunststofffasern auszutauschen etc. Das geht in die Ausrüstungstechnik. Natürlich im Eisenbahn, im Autobahntunnel ganz wesentliche Elemente sind die Ausrüstung, die uns ja für die Sicherheit dienen. Und hier gibt es die enormsten Entwicklungen. Die Ausrüstungstechnik braucht man nur schauen, sein Handy, wie oft tausche ich sozusagen meine Ausrüstung, meine private Handy gehört dazu, ein Laptop gehört dazu. Und solche Dinge haben wir ja mittlerweile auch im Tunnel verbaut. Da dienen uns die Straßen- und Eisenbahntunnel sehr gut dazu, um das weiterzuentwickeln. Andere Fragen, gerade im Straßentunnel, sind die Fragen der Aerodynamik. Wenn Sie heute einen Brand haben in einem Tunnel, dann ist die Hauptaufgabe, wie bringe ich den Rauch von der Unfallstelle möglichst rasch weg, trenne ihn sozusagen von den Personen, die noch drinnen sind. Wie kann ich das machen? Wie kann ich die Beleuchtung in dem Bereich hochfahren? Das geht über optoakustische Systeme. Wir haben im Straßentunnel Mikrofone eingebaut. Das heißt also, wenn der Betriebsleiter eines Tunnels aufgrund des Rauchs nichts mehr sieht, dann kann er aufgrund der Mikrofone detektieren, wo der Unfall war. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Das geht in Messtechnologien, um die Tunnelstabilität zu überwachen, die wir im Eisenbahntunnel eingebaut haben beispielsweise. Ja, also es gibt viele Themen, die wir in beiden Tunnels bespielen, forschungsmäßig bespielen und bespielen noch wollen. Da gibt es also eine ganze Vielzahl von Themen.
Genau, wenn Sie sagen, forschungsmäßig bespielen, heißt das auch, dass diese Tunnelröhren Dauerbaustellen sind, weil immer wieder neue Technik getestet, eingebaut wird und...
Das ist sehr schön ausgedrückt. Eine Baustelle wie die unsere ist nie fertig. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, uns hier in alle möglichen Richtungen zu erweitern. Und wie Sie sagen, also die Forschungsfragen erlauben keinen Stillstand. Wir werden hier weitermachen.
Sie haben es ja vorhin schon besprochen, also ein Brand im Tunnel und wir können uns das alles vor unseren Augen durchaus vorstellen. Wenn Sie dann tatsächlich solche Szenarien proben, das heißt, dann wird die örtliche Feuerwehr mal drum gebeten, vorbeizukommen und dann werden solche Rettungseinsätze tatsächlich auch mit den Rettungsmenschen simuliert?
Ja, das ist mittlerweile ein bisschen weiter gediehen. Es gibt in Österreich den sogenannten Österreichischen Bundesfeuerwehrverband, der also die Aufgabe hat. Ich würde sagen, ist ein Verein, der sozusagen, wir haben in Österreich 9 Bundesländer, der die Landesfeuerwehrverbände versucht, hier also zu koordinieren. Und da gibt es einen Plan über, unser Ansprechpartner ist eigentlich dieser Bundesfeuerwehrverband, über den die Teilnehmer aus ganz Österreich bei uns eingemeldet werden. Das heißt, wir haben einen Jahresplan und es ist wahrscheinlich so ähnlich wie in Deutschland. Der Großteil der Feuerwehrleute in Österreich gehört zur sogenannten Freiwilligen Feuerwehr. Und wir haben in Österreich für jeden Tunnel eine sogenannte Portalfeuerwehr. Das heißt also, wenn es zu einem Brand kommt bei uns oder zu einem Unfall, dann ist hier eine Portalfeuerwehr zuständig. Und diese Portalfeuerwehren bestehen aber großteils aus freiwilligen Feuerwehrleuten. Diese freiwilligen Feuerwehrleute hatten bis zu dem Zeitpunkt, wo es das Zentrum am Berg jetzt nun gibt, keine Möglichkeit, unter Realbedingungen tatsächlich unter Brand zu gehen. Und mit dem Zentrum am Berg haben wir mit dem österreichischen Bundesfeuerwehrverband nun einen Vertrag geschlossen, dass wir über einen Jahresplan, den wir schon 1,5 Jahre vorher bekommen, genau wissen, wann sind Feuerwehrübungen bei uns im Zentrum am Berg geplant, weil wir dann ja das Zentrum zumindest in Teilbereichen sperren müssen, weil ja dort dann eben Brandversuche sind. Diese Brandversuche, nur um es noch kurz zu sagen, sind jetzt nicht Brandversuche, wo wir wirklich Dieselautos in Brand setzen, sondern müssen Sie sich vorstellen, jetzt kommen hier Leute, die zum ersten Mal vielleicht im Tunnel unter Brandbedingungen geraten. Wir haben hier eine Übungsanlage gebaut, wo wir Fahrzeuge mit Gas befeuern können. Und dieses Gas können wir von einer Sekunde auf die andere abstellen. Das heißt, wenn es einem Feuerwehrmann hier schlecht geht oder es etwas passiert, dann haben wir die Möglichkeit, das Feuer von einer Sekunde auf die nächste abzudrehen und die Übung von neuem zu beginnen. Das war die Anforderung des Bundesfeuerwehrverbandes und das haben wir realisieren können gemeinsam. Und heute gibt es diese Übungen in den Tunneln. Und zwar so ungefähr im 2-Wochen-Rhythmus.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie häufig die Feuerwehren dort trainieren.
Ja, zurzeit ein bisschen dichter. Sonst im 2-Wochen- bis Monatsrhythmus, wobei eine Übung immer 3 Tage dauert. Das heißt, es beginnt am Donnerstag und endet am Samstag. Nachdem es Freiwillige sind, müssen die sich ja in der Firma sozusagen Urlaub nehmen für solche Übungen. Klar. Und daher war der Wunsch, dass wir auch den Samstag zur Verfügung stellen.
Würde grundsätzlich auch die Möglichkeit für ausländische Feuerwehren bestehen, anzufragen, ob eine Übung gemacht werden kann? Ich kann mir ja vorstellen, dass es eine solche Einrichtung, ja möglicherweise ist Ihre Einrichtung europaweit einmalig, so dass in Italien oder in Frankreich solche Übungen in dem Land gar nicht möglich sind.
Also das ist natürlich möglich, wobei wir vereinbart haben, dass wir uns da immer mit dem Bundesfeuerwehrverband abstimmen, weil die Trainer für diese Übungen, die kommen ja direkt von den Feuerwehren. Also wenn jetzt eine nicht österreichische Feuerwehr hier üben möchte, dann gerne, aber immer in Abstimmung mit dem österreichischen Bundesfeuerwehrverband, weil die dann die Trainer stellen und auch die Termine gut koordinieren können. In Absprache mit uns zwar, aber von Feuerwehr zu Feuerwehr, glaube ich, rät sich's besser. Die wissen genau, was sie brauchen.
Es gibt ja sicher auch den umgekehrten Fall, dass nicht der Feuerwehrverband sagt, wir brauchen wieder Trainingsmöglichkeiten für die und die freiwilligen Feuerwehren, sondern dass sie umgekehrt auch diese Trainingseinheiten nutzen, um zum Beispiel neue Technologie auszuprobieren, um zu sagen, okay, wir haben jetzt das und das neu entwickelt, würden das gerne im Einsatz jetzt mal testen, um dann auch da die realen Bedingungen zu nutzen.
Ja, ganz richtig, ganz richtig. Es ist so, im Jahr 2000 in etwa hatten wir ja einigermaßen dramatische Unfälle in den Straßentunneln. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz. Sie können sich vielleicht erinnern. Und man hat damals das Regelwerk geändert. Und wir haben damals noch keine Brandbemessung gehabt. Das war einfach kein Thema. Und erst mit diesen Unfällen hat es dann begonnen im Tunnel, sozusagen dieses Thema Sicherheit unter Tage, was muss ich denn alles einbauen, wie muss ich denn meine Schalen ausrüsten. Und natürlich, wir nutzen diese Trainings, die Feuerwehren hier durchführen, für unsere Forschungsarbeit, weil wir natürlich mit ganz unterschiedlichen Brandlasten hier uns auseinandersetzen. Und es gibt zwar Brandlastkurven und es gibt Erfahrungswerte, was wie viel Megawatt ungefähr verursacht. Aber wir versuchen, jeden Brandversuch für Forschungszwecke mitzunutzen.
Können Sie mir eine Technologie nennen, die bei Ihnen erforscht worden sind und inzwischen im Straßen- oder im Eisenbahntunnel zum Einsatz kommt oder mittlerweile zur Regel ist?
Das kann ich noch nicht. Und zwar deshalb, weil wir das Zentrum am Berg eigentlich erst am Oktober 2021 eröffnet haben. Wir sind bei vielen Dingen dabei. Beispielsweise sind wir jetzt beim Projekt FCC-CERN, also Future Circular Collider, ein 100 Kilometer langer Loop, wo es also darum geht, das Tunnelausbruchmaterial zu verwerten. Dort sind wir ziemlich dabei mit einem Wettbewerb. Wir sind in der Digitalisierung dabei, aber zu behaupten, ohne uns wäre nichts gegangen, das wäre wirklich sehr überheblich. Das passt außerdem überhaupt nicht zu einem Tunnelbauer, weil Tunnelbauer sehe ich als absolutes Teamwork und es geht nur gemeinsam. Und wir sind ein kleiner Mosaikstein und können mithelfen, Technologien zu entwickeln.
Aber Tunnelbauer sind doch mitunter auch durchaus stolz, wenn Sie behaupten können, wir haben etwas geschaffen, was vorher noch keinem gelungen ist.
Das ist schon richtig, nicht? Weil wir natürlich dorthin kommen, wo auch noch niemand war. Es ist so, dass wir schon Patente gemacht haben, das ist richtig, nicht? Für zum Beispiel ein Ortsbusbildmonitoring. Das haben wir hier am Zentrum am Berg ausprobiert. Das heißt also, wir können hier Kameras in Maschinen integrieren, die sozusagen vor die Maschine schauen können. Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, eine Tunnelbohrmaschine, das ist also eine, ja, das kennt man nämlich an, ein Großgerät. Ne? Und ja. Diese Tunnelbohrmaschinen, da sieht man natürlich vorne nichts, weil die ja ein Stahlkoloss sind, um so mal so zu sagen. Wir haben jetzt entwickelt, in diesen Stahlkoloss, der Bohrkopf heißt ganz vorne, Kamerasysteme einzubauen und über diese Kamerasysteme zu erkennen, was da vorne denn für eine Geologie ist, 3D-Bilder zu machen, sodass man sich ein bisschen vorstellen kann, was da vorne ist. Das wäre zum Beispiel so eine Innovation, auf die wir schon stolz sind und ja, was uns freut, dass wir was weitergebracht haben. Und das ist jetzt auch ausgeschrieben bei verschiedenen Baulosen. Also um Ihre Frage vielleicht so zu beantworten, aber ich sage ungern, also ohne uns wäre es nicht gegangen. Das ist, stimmt einfach nicht, weil dann hätten wir könnten es auch noch mit Schlegel und Eisenbahn in Wirklichkeit. Ne?
Ja, das stimmt
natürlich. Wir tragen halt wir versuchen zur Weiterentwicklung beizutragen.
Das wollte ich gerade sagen. Also Sie tragen wesentlich zum Fortschritt bei und das.
Genau.
Werden Sie persönlich als Experte bei aktuellen Tunnelbauprojekten auch hinzugezogen?
Naja, wir sind immer, oder ich bin als Person immer wieder bei Baustellen dabei, wenn es darum geht, einen sogenannten Tunnelbausachverständigen auf der Baustelle zu haben, dann begleite ich hin und wieder diese Position. Ja. Das ist also eine Position, in Österreich würde man das so sagen, wenn sich zwei nicht einig werden, dann wird ein Dritter gefragt, bevor man zu Gericht geht. Und dieser Tunnelbausachverständige hat also die Aufgabe, seine Einschätzung sozusagen gegenüber dem Bauherrn und der Baufirma oder dem Planer darzulegen. Und die Firmen können dann diesem Ratschlag oder wie auch immer man sagen soll, folgen. Oder sie können trotzdem zu Gericht gehen. Das steht ja jedem immer frei. Die Position wurde eingeführt, um weniger Gerichtsverfahren zu haben.
Können Sie uns, ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, aber sagen, was könnte denn ein Streitfall sein?
Naja, ein Streitfall könnte sein, wie dick muss denn eine Innenschale in einem ganz bestimmten Bereich gebaut werden, wenn man doch im Vorfeld geplant hatte, die Innenschale mit der anderen Dicke zu fahren. Jetzt fährt man aber, Sie wissen, vor der Hacke ist es Duster, kommt sozusagen drauf, die Verhältnisse sind anders. Und jetzt ist die Frage, müssen wir aufgrund dieser geänderten geologischen Voraussetzungen gegenüber deren Planung angesetzten, sozusagen eben die Innenschale zum Beispiel ändern. Und wer zahlt das dann? Wer übernimmt die Verantwortung?
Ja.
Typische Frage.
Ich habe abschließend noch eine Frage zu Ihrer Universität. Wie viele Studenten studieren? Was für Studiengänge bieten Sie an?
Wir sind die kleinste Universität Österreichs. Wir haben in etwa 3.500 Studenten mit sehr stark steigendem Anteil an weiblichen Studenten, also Studentinnen. Unglaublich, okay. Ne? Wir haben also heute auch im Tunnelbau etwa 30% Damenanteil. Und die Universität, müssen Sie sich so vorstellen, das ist eine Universität entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir beginnen mit Geologie, angewandte Geowissenschaften, wie das bei uns heißt, gehen dann über den Bergbau, wo der Tunnelbau dazu zählt. Das heißt, wir bewegen uns sehr viel in der Erdkruste. Wir hier sind eben zuständig für den Infrastrukturausbau unter Tage. Geht es dann sozusagen weiter auch zum Erdölwesen, das jetzt nicht gar so populär ist, wie Sie natürlich wissen. Dort geht man aber jetzt in Richtung der Geothermie, das natürlich hochaktuell ist. Absolut, und dann kommen die Studienrichtungen, die sich mit diesen Werkstoffen, die wir jetzt produziert haben, auseinandersetzen. Das heißt, es kommt dann die Werkstoffwissenschaft, die Kunststofftechnik, es kommt dann der Maschinenbau, in unserem Fall der besondere Maschinenbau, Montanmaschinenbau. Okay. Und das geht dann weiter in die Energietechnik, weil bei allen unseren Prozessen ja Energie anfällt oder gebraucht wird in großen Mengen. Und das geht dann weiter in die industrielle Umwelttechnik. Und natürlich auch in das Fachgebiet Studienrichtung Industrielogistik, weil alle unsere Prozesse mit sehr viel Logistik verbunden sind. Und ja, das schließt so ungefähr die Kette.
Ja, Logistik und, natürlich auch die optimale Auslastung entsprechender Eisenbahn, Tunnelröhren.
Ja, wobei es hier nicht nur um die Infrastruktur geht, sondern es geht hier auch eben um beispielsweise Logistik in einem Stahlwerk. Mhm. Ja. Oder Energiegewinnung in einem Stahlwerk, es fällt enorm viel Wärme an, können wir das irgendwie optimal nutzen. Ja. Und hier in Leoben, wo ich sitze, ist ja ganz in der Nähe Donawitz, Stahlwerk, ein großes Stahlwerk der Voestalpine. Und da hat man jetzt die Abwärme durch einen Tunnel hier nach Leoben hergeführt, zurückgeführt und heizt jetzt praktisch die ganze Stadt mit der Abwärme der Stahlwerks über dieses Tunnelsystem.
Also, da zeigt sich, dass Sie ja, sich in einem Bereich bewegen und forschen, der zukunftsorientiert ist, der immer wichtiger wird, gerade auch in den Energiefragen. Das ist hochaktuell, hochspannend. Mhm. Und da zeigt sich auch, warum die Studierendenzahlen auch steigen, weil junge Menschen erkennen, wie wichtig diese Forschungsgebiete sind und welches Potenzial da steckt und wie viele Nationen dieses Potenzial jetzt immer mehr natürlich auch nutzen wollen, wenn es um Abhängigkeit von gewissen Energieträgern geht, wenn es um Abhängigkeit von anderen Nationen geht, die Gas oder Öl oder was auch immer liefern und Alternativen zu schaffen, zu suchen, möglichst vor Ort Alternativen auch zu schaffen. Auch darum geht es ja, möglichst autark auch zu sein in gewissen Bereichen. Und da sind Sie ja hochaktuell, was Ihre Forschung angeht.
Weil Sie die Energie ansprechen, eines unserer Themen ist zum Beispiel die Entwicklung eines Druckluftkraftwerkes. Das heißt, also Einspeichern im Prinzip von Solar- und Windenergie unter Tage, im Tagesrhythmus. Ja? Mhm. Das heißt also, aus Solarenergie Druckluft zu erzeugen und diese Druckluft dann auszulassen, wenn eben keine Sonne scheint, weil unser Problem ja ist, dass wir großteils in der Arbeit sind und die Sonne zwar scheint, aber leider keiner zu Hause ist. Ne? Also mit dieser Energie soll sie unter Tage eingespeichert werden und dann, wenn sie gebraucht wird, wieder ausgelassen werden. Und das ist zum Beispiel ein aktuelles Forschungsvorhaben, das wir gerade betreiben.
Haben Sie das schon in der Erprobung oder ist das sozusagen noch in der Theoriephase?
Es ist, würde ich sagen, noch in der Theoriephase. Wir haben ein relativ großes EU-Projekt dazu gemacht, also ein europäisches Konsortium damals aufgestellt gehabt, unter Beteiligung der ETH Zürich, aber auch der General Electric beispielsweise. Ja. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich es am Zentrum am Berg schon ausprobiert habe, dann muss ich sagen, nein. Wir sind aber in der Vorbereitungsphase, die ersten Vorversuche hier wirklich umzusetzen.
Herr Galler, das klingt super spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie von der Theoriephase in die Praxisphase eingestiegen sind, dass wir nochmal miteinander sprechen, weil das total spannend ist und weil ich glaube, wenn Sie da den nächsten Schritt gemacht haben, dann lohnt es sich, weil wenn Sie sagen, Praxis und jawohl, es funktioniert, es hat geklappt. Ich glaube, dann öffnen wir da auch für die Hörerinnen und Hörer, die Rotarierinnen und Rotarier, eine Tür, die total spannend und interessant ist. Ich darf mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen für das informative Gespräch bedanken. Möchte Ihnen natürlich sozusagen noch die Gelegenheit geben, wenn Sie noch einen letzten Satz loswerden wollen, sagen, Mensch, das ist noch so wichtig, das will ich jetzt noch erzählen. Dann möchte ich Sie natürlich nicht ausbremsen.
Na, ich möchte es nur mit einem Satz zusammenfassen, insbesondere die jungen Hörerinnen und Hörer ansprechen. Mein Satz lautet, die Zukunft liegt unter Tage. Stellen Sie sich vor, die verstopften Städte, brauchen Sie nur in den asiatischen Raum schauen, wo gehen Sie hin und wo wird unsere Energie herkommen? Geothermie, das ist das Stichwort. Das ist ja da, wir müssen es nur nutzen. Daher fasse ich es mit einem Satz zusammen, die Zukunft liegt unter Tage und ich bedanke mich ganz herzlich für die mit Ihnen dieses Gespräch durchzuführen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg bei der Forschung und freue mich auf ein Wiederhören.